Nachdem ich der Erste bin, muss ich ein bisschen ausholen, und bevor es um die Minimalinvasivität geht, würde ich gern mal über die Therapie des Rektumkarzinoms ganz generell sprechen. Das Ziel ist klarerweise, wenn es irgendwie möglich ist, dass Menschen gesund werden, und beim Rektumkarzinom beinhaltet das klarerweise die komplette chirurgische Entfernung, und die ist unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um Frühkarzinome, fortgeschrittene Tumore handelt. Und Sie haben hier dann schon eine Reihe von Akronymen, die Ihnen sicher bekannt sind, zumindest zum Teil. Und klarerweise reden wir jetzt bei der minimalinvasiven Rektumchirurgie weniger um die lokalen Verfahren, sondern natürlich in erster Linie um die Radikaloperation, die ja dann sozusagen im laparoskopischen Setting mit der klassischen offenen Chirurgie konkurriert. Die neoadjuvante Therapie habe ich da nur der Vollständigkeit halber gebracht, weil die gibt es natürlich als eigene Präsentation. Lokalradikal heißt, so wie immer in der Onkologie, im Gastrointestinaltrakt, en bloc Entfernung des betroffenen Darmsegments mit Sicherheitsabständen, eine adäquate Lymphknotendissektion, und wir brauchen die Pathologen, die uns nicht nur die Mikroqualitätskontrolle liefern, sondern auch die Makroqualitätskontrolle. Man kann nämlich sehr gut feststellen von pathologischer Seite, wie gut wir es geschafft haben, dieses embryologische Paket als Ganzes herauszunehmen. Und es ist tatsächlich embryologische Chirurgie, die wir betreiben. Das Becken kann man durchaus mit einer Zwiebel vergleichen, und die verschiedenen Schichten lassen sich wiederfinden. Das ist auch ein zentraler Teil unserer Tätigkeit hier. Neben der Kuration ist die zweite wichtige Grundlage der maximale Funktionserhalt, und der betrifft sowohl die Darmfunktion, Kontinenz, wie auch die Nervenfunktion, soweit es möglich ist. Sie sehen da im Hintergrund einen Situs, wo mehr weggeschnitten wurde, als der Funktion der Nerven zuträglich ist, aber die Onkologie muss hier leider die Funktion schlagen, sozusagen. Und wenn Sie sich die prognostischen Faktoren anschauen, dann sind es durchwegs, abgesehen von der chirurgischen Qualität, Dinge, die der Patient schon mitbringt, wenn der Tumor diagnostiziert wird. Es gibt diese Ihnen allen bekannten Standardresektionen, auf die ich nicht hier näher eingehen will. Das sind die vom Kranial gemachten, Stichwort totale mesorektale Exzision für die mittleren und unteren Drittel, die extremen kontinenzerhaltenden Verfahren und letztendlich auch die Amputation. Und wenn das für den jeweiligen Tumor so ausgewählt wird, sind die de facto onkologisch gleichwertig. Und man richtet sich nach dem Bezug zu den anatomischen Strukturen, insbesondere der Beckenwand und dem Levator. Wir haben da, weil das Becken ein abgeschlossener, steifer Knochenkäfig ist, technische Problemzonen in der offenen, wieder im minimalinvasiven Chirurgie. Das ist die laterale Beckenwand. Da kann der Tumor infiltrieren oder wir können Nerven schädigen im Rahmen der Präparation. Das distale extrapatellare Rektum ist besonders schwierig, vor allem bei Männern. Deswegen hat es auch der Kollege Williams als No Man's Land bezeichnet, dass man weder von oben noch von unten so wirklich gut dissezieren kann. In vielen Fällen, wenn große Tumoren sind und wenn ausgedehnte Infiltration ist, was ein späterer Vortrag beleuchten wird. Wenn man nun sich mit dem Thema der Laparoskopie, in dem Fall der minimalinvasiven Chirurgie, beschäftigt, dann wissen Sie alle, dass das seit ungefähr 2+ Jahrzehnten in Entwicklung ist, und es hat sich im Kolorektalbereich von der Diagnostik zur Therapie entwickelt. Und da gibt es insbesondere bei der Kolonresektion sehr gut abgesicherte Kurzzeitvorteile, wie Sie sich alle aufgeführt haben: geringere Schmerzen, bessere respiratorische, schnellere Erholung, weniger Wundkomplikationen und letztendlich auch die frühere Rehabilitation. Das schlägt sich auch in den Ergebnissen nieder. Sie sehen hier eine große Zusammenfassung der Qualitätsinitiative des American College of Surgeons, immerhin 45.000 Patientinnen über 4 Jahre, die angeschaut wurden, ein Drittel davon laparoskopisch. Und wenn man sich anschaut in der multivariaten Analyse, dann ist es einfach so, dass wenn eine minimalinvasive Operation möglich ist, dann hilft es den Betroffenen, das Risiko für schwere Komplikationen, das sind also Intensivpflichtige oder mit Todesfolge, ist viel, viel geringer. Also wenn man es offen operieren muss, ist die Wahrscheinlichkeit eben doppelt so hoch, sodass das hier auch als Empfehlung natürlich aufzufassen ist. Andererseits bedingt der minimalinvasive Zugang am Rektum, dass man etwas erfinderischer sein muss, um die eingeschränkten Möglichkeiten, die man in der Aktion hat, auszugleichen. Und Sie sehen hier dann so Kombinationsverfahren, wo bei der minimalinvasiven Chirurgie, um das Bauchdeckentrauma möglichst klein zu halten, zum Beispiel die Resektatbergung bei kleineren Tumoren transanal erfolgen kann, gibt es gute Daten, dass das ohne dramatisches Sphinkterproblem gut möglich ist. Man kann das überhaupt in umgekehrter Reihenfolge operieren bei den tiefen Tumoren, dass man zunächst von transanal dissiziert. Das ist eine Technik, die schon in den 80er Jahren in Amerika erfunden wurde und eigentlich so ein in der offenen Chirurgie sehr gänseblümchenartiges Dasein geführt hat, im Zusammenhang mit dem minimalinvasiven Verfahren dann eine Renaissance erlebt hat und ganz aktuell eine französische, in Annals publizierte, randomisierte Studie, wo transanal durch Mitresektion der Levatorfaszie zusätzliche Radikalität nach in die Peripherie zu gewinnen ist, mit besseren onkologischen Ergebnissen und gleich guten funktionellen Ergebnissen wie in der konventionellen Chirurgie von oben. Und der Dernier Cri sozusagen, die transanal minimalinvasive Rektumresektion im Embryonalstadium als Zugang, denke ich, interessant und wird sich noch zeigen, wo der wahre Platz der Technik ist. Wenn man sich die randomisierten Studien der letzten 10 Jahre anschaut, und ich würde Sie bitten, zunächst einmal nur sich auf die multizentrischen Studien zu konzentrieren, britische, koreanische, europäische Studie und eine japanische, das sind die, wo Rektum entweder ausschließlich oder auch dabei war, und die schon ausgewertet sind für onkologische Ergebnisse, sind in diesem Rahmen durchaus vergleichbar. Ich zeige Ihnen jetzt die neuesten von diesen Untersuchungen. Das erste ist die japanische Studie, wo immerhin oberes Rektum zum Viertel dabei war, und man kann hier gut zeigen, dass die onkologische Qualität gleich gut war wie in der offenen Chirurgie und die Laparoskopie die üblichen Benefits auch beim oberen Rektum gezeigt hat. Auch die europäische Studie COLA 2 ist schon publiziert, noch nicht mit den langzeitonkologischen Ergebnissen, aber wir können als Surrogat einerseits die Makrobeurteilung des Resektats und andererseits die Rate an R1, also mikroskopischen positiven Randresektaten, nehmen. Die sind durchaus vergleichbar und auch hier bei den Tumoren des mittleren und unteren Rektumdrittels gut zu sehen, dass die Benefits der Laparoskopie auch hier schlagend werden. Es gibt eine ganz aktuelle Meta-Analyse aller publizierten, randomisierten Studien, die sich mit dem Rektumkarzinom beschäftigen, sind 14 publiziert. Da ist klarerweise die japanische und die COLA 2 noch nicht drinnen. Aber was man sagen kann, ist, es lassen sich zumindest für die randomisierten Patienten, kann man das sagen, die Qualitätskriterien von der onkologischen Anforderung, auch die Ergebnisse des Überlebens und auch der Lokalrezidive vergleichen, und es sind ganz generell die Frühvorteile durchgehalten, die man auch beim Kolon sieht. Das war ja auch lange umstritten, ob das für die komplexere Chirurgie beim Rektumkarzinom so sei. Das Ganze funktioniert auch als flächendeckendes Modell. Ein Kritikpunkt der Daten, die wir in der Literatur finden, ist ja immer, dass das selektionierte Patienten sein müssen, um randomisieren zu können. Das ist eine Qualitätsinitiative in Belgien, wo immerhin in diesen 5 Jahren fast 3000 Patientinnen und Patienten operiert wurden in 82 Spitälern. Und das, was man sieht, so wie man es erwarten würde, es sind die Ergebnisse generell schlechter, weil es ja nicht nur die Star-Patienten sind, sondern All-Comers sozusagen, sieht man, dass etwa ein Drittel der Patienten laparoskopisch operiert wurden in Belgien, dass zwischen der offenen und der laparoskopischen Chirurgie kein Unterschied in der Resektatqualität war oder auch im R1, das Überleben war vergleichbar. Und was man schon sieht, viele Publikationen zeigen sehr niedrige Extirpationsraten, aber in der allgemeinen Bevölkerung ist es einfach so, dass es viele Patienten gibt, die aus verschiedenen Gründen nicht kontinenzerhaltend operiert werden können, und das ist sozusagen Everyday Reality. Und trotzdem kann man sehen, dass die Morbidität und der Spitalsaufenthalt auch hier im Normalbetrieb deutlich besser sind. Daher lassen Sie mich mein Thema umformulieren. Die Frage ist dann, wann keine laparoskopische Operation? Eine Antwort findet sich in der aktuellen Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Und ich habe Ihnen die zwei wesentlichen Dinge da herausgenommen. Wenn es eine entsprechende operative Expertise gibt und wenn geeignete Patienten selektioniert werden, dann werden die Ergebnisse vergleichbar sein. Und ich komme jetzt dann noch einmal zurück eben auf die Problemzonen, die wir haben, die in der Laparoskopie dann noch etwas vermehrt werden. Es sind dieselben wie in der offenen Chirurgie, und dann kann es Probleme geben mit der Übersicht, vor allem wenn es sich um größere Tumoren handelt, Männer konstitutionsbedingt, wenn das zusammenkommt, auch der viszerale Fetttyp, der bei Männern mehr verbreitet ist als bei Frauen, dann kann das mühsam sein. Und nachdem wir nicht hineingreifen können, sondern das indirekt manipulieren, ist natürlich so, dass die radiogene Fibrose, die man immer wieder erlebt, nicht gerade hilft bei der exakten Dissektion. Ich habe Ihnen so Bilder mitgebracht, weil Laparoskopie ohne Bild geht nicht. Sie sehen hier, vielleicht kann man auch etwas finsterer machen, dann, wenn man es dann am Video gescheit sieht. Das ist eine klassische Standardsituation. Ein weibliches Becken, man sieht alles, was man sehen muss, es ist genug Platz, da gibt es aus meiner Sicht keinen Grund zu sagen, offen muss besser sein. Sie sehen dann hier eine Grenzsituation, das sind so koronale Rekonstruktionen von einem CT, und man sieht hier, das ist die Vena mesenterica inferior, und das ist also ein Lymphknotenpaket von einem Frühkarzinom, und man sieht hier schon, dass das nicht so ganz freundlich ausschaut in der axialen Projektion, das ist das PET-positive Bild dazu, sieht man, dass das ein Paket ist, das hier auch so diffus sich Richtung Psoas und die Gefäße bewegt. Und wenn man das im CT sieht, und deswegen ist es auch wichtig als Chirurg, diese Untersuchungen selbst anzusehen, dann findet man so ein Bild während der Laparoskopie. Sie sehen jetzt so vom Nabel auf die linke Seite, das hier ist die rechte Iliaca, das ist das Mesorektum, und die Nervenschicht ist hier offensichtlich involviert. Und das kann man jetzt zum Anlass nehmen, zu konvertieren, oder man schneidet es halt so weg, wie man es auch offen wegschneiden würde, und präpariert sich dann hier ist der Ureter, die Arteria iliaca und die Vene, und wird das so lange präparieren, wie es notwendig ist. Hier ist man dann halt schon wieder im gesunden, das ist die Arteria iliaca interna. Das ist nicht wahnsinnig komplex, das ist, wenn man es taktisch nicht erwartet hat, unter Umständen überraschend und kann den Stress erhöhen, aber eben, wie gesagt, einschätzbar. Solche Dinge sind für mich keine guten Indikationen für die minimalinvasive Chirurgie. Sie sehen hier, das sind beides Patienten nach neoadjuvanter Therapie immer noch involvierter zirkulärer Resektionsrand, hier im mittleren Rektum, mittleren oberen Rektum, hier im unteren Rektum. Das ist klarerweise nicht sehr gut, weil man kann die Vorteile der minimalinvasiven Chirurgie, wenn man dann Sakrum wegschneiden muss, nicht wirklich sich holen. Und hier noch ein ähnlicher Fall, das extraluminaler Tumor mit Infiltration der rechten Samenblase und auch des vegetativen Nervenstiels. Das kann man zwar versuchen, wenn man unter Anführungszeichen gerne Formel 1 fährt, ist aber aus meiner Sicht nicht sehr sinnvoll. Da geht es auch in erster Linie darum, dass möglichst eine optimale Resektion resultiert, was da unten im Becken dann sehr, sehr schwierig sein kann. Lassen Sie mich zusammenfassen. Man kann, wenn man sich die Erfahrung, die es mittlerweile gibt, ansieht und die Daten, die es gibt, sagen, dass für die überwiegende Mehrzahl der Patienten, zumindest die in unserer Gegend diagnostiziert werden, was aufgrund der Vorsorgekoloskopie und dem allgemeinen Bewusstsein früher der Fall ist als noch vor 20 Jahren eben die Mehrzahl der Patienten onkologisch adäquat minimalinvasiv therapiert werden können, unter der Voraussetzung entsprechender technischer, chirurgischer Expertise und einer sinnvollen Patientenselektion. Wir haben immer und werden das auch immer haben, Probleme mit dem Platz, und das ist dann bei größeren Tumoren bei Männern im mittleren unteren Drittel. Das lässt sich aufgrund der Anatomie nicht anders erwarten und wird sich auch nicht verändern, außer es gibt neue Therapien, die das Operieren obsolet machen. Und in Summe sind natürlich multiviszerale oder erweiterte Resektionen in der Regel besser in der konventionellen Chirurgie aufgehoben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.